Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei unserem Online-Symposium Pioneers of Education. Und heute bei mir zu Gast ist Ben Flegel. Herzlich willkommen, Ben.
Hi, freut mich.
Ben, du bist mittlerweile Autor, hast gerade dein erstes Buch herausgegeben und bist Meditationslehrer. Und ja, danke, dass du heute Zeit hast für das Interview. Bist warst viel unterwegs in letzter Zeit. Und ich würde die erste Frage gerne an dich stellen, dann, wenn du mal schaust, so dein Bildungsweg, der war jetzt nicht so ganz geradlinig und einer, sage ich mal, so einer klassischen Spur folgend. Deshalb einfach, dass du mal kurz erzählst, was hat dich bewegt, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist. Und dann kommen wir zu deinen Projekten auch.
Okay. Also ich glaube, ich kann anfangen damit, dass ich zunächst einmal noch einen sehr, sehr klassischen Anfang hatte. Also ich habe am Bodensee auf einem Internat mein Abitur gemacht und war zu der Zeit noch sehr, also das Schulsystem hat für mich zu der Zeit, ich habe mich da ganz gut geschlagen. Ja? Also ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht und alle möglichen Preise gewonnen und war so, okay, ich konnte eigentlich alles machen danach. Also, und dann bin ich nach Berlin gegangen und ich wollte Ursprungsphilosophie und Literatur studieren. Das waren so die und Psychologie, also eigentlich alles drei. Und ich weiß noch, dass, also es gab einfach eine Liebe für die Literatur und für Sprache und ich wollte einfach wissen, was es damit in der Tiefe auf sich hat. Und es gab eine Liebe für die großen Fragen. So, und deswegen war die Philosophie einfach nah dran. Und mein Studium, es gab sehr einschlägige Szenen. Eine fällt mir noch, also ich weiß, wann ich beschlossen habe, dass ich dieses Studium nicht machen werde. Das war recht schnell im ersten Semester, in einer Auseinandersetzung mit meinem Philosophieprofessor. Ich habe ihm von einem Yogi erzählt und was der so kann. Und die Engstirnigkeit dieses sehr renommierten Philosophieprofessors, die ist mir so übel aufgestoßen, dass ich rausgegangen bin aus der Vorlesung und wusste, dass das nicht die Menschen sind, von denen ich die Antworten kriege, die ich brauche. Und dass ich an so einer Art von Auseinandersetzung auch kein Interesse habe. Und das ging mir mit der Literatur im Literaturstudium ähnlich. Also ich wollte wissen, wie schreibt man? Also musste ich mir Autoren suchen und Lektoren und Menschen, die wirklich diesen Weg gehen und wissen, was die künstlerischen Prozesse überhaupt, ja, was da stattfindet in einem. Und die Philosophie war, ich war ja schon einige Jahre davor mit Thomas Hübel und verschiedensten Ken Wilber spirituellen Lehrern involviert und hatte da einfach schon viel gemacht tatsächlich. Und deswegen war das für mich kein großer Sprung zu sagen, ich weiß, also ich wusste, wo ich suchen muss und ich wusste, welche Menschen, also wahrhaftige Mystiker, dass das diejenigen sind, die mich da mehr ansprechen, als diese etwas vergeistigte, aber nicht ganzheitliche Verkörperung von, was heißt denn Menschsein? Oder was heißt denn die Frage des Seins? Klar können wir irgendwie philosophische Positionen finden und uns da so gegenseitig immer wieder ausloten. Und ich habe eine große analytische Liebe, deswegen wäre mir das auch, ich hätte das bestimmt gut gekonnt, aber mir war klar, dass mich das nicht nährt. Und deswegen habe ich mein Studium geschmissen und habe mich eine Zeit lang sehr viel tatsächlich mit so Literaturleuten rumgetrieben und einfach, es gab so ein Abenteuertum, zu schauen, wo finde ich das denn? Und mir war immer klar, dass das meinen eigenen Lernprozess, also dass das ganz viel mit mir zu tun hat, wie ich mich mit mir darauf beziehe. Und ich habe meditiert, also schon mit 15 ging es los und habe da halt auch immer wieder geschaut, wo sind die Menschen, die da wirklich eine Kompetenz und auch eine Exzellenz mitbringen, denen ich vertrauen kann. Weil eine Frage von Bildung heißt ja, also meiner Meinung nach auch, wo finde ich die Instanzen, denen ich wirklich vertraue, dass die mir das mitgeben, was ich in mir als Ruf schon trage. So. Und gerufen war ich. Also ich hatte einen deutlichen Ruf zu schreiben und mich auszudrücken und zu gucken, was das ist. Und ich hatte einen Ruf nach Spiritualität sozusagen. Und das führte dann dazu, dass ich mehrere Jahre so in Berlin geschrieben habe und mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten habe. Und dann mit 25, dann schon so ein Dreivierteljahr vorher, habe ich gemerkt, jetzt, ich wurde sehr unzufrieden und es stellte sich auch kein Erfolg ein. Ich habe zwar viel gemacht und auch einen Verein gegründet, co-gegründet, die mit Luna Garcia Fernandez, die ist ja auch in diesem Kongress. Und es gab ganz viele tolle Sachen, aber ich war einfach sehr unzufrieden. Und dann habe ich Berlin verlassen und habe die Stadt gewechselt und dachte, ich muss jetzt doch nochmal studieren und wollte mich im Literaturinstitut in Leipzig einschreiben. Und musste dort dann noch ein wenig warten. Und in dieser Zeit ist so eine tiefe, lustigerweise ein bisschen wie so eine Quarter-Life-Crisis, muss ich ja korrekterweise sagen, weil ich war 25, ja. Aber es kam so ein Leidensdruck in mir hoch, dass ich gesagt habe, okay, also wenn es diese höhere Anbindung oder Gott oder die Mystik, also wenn das wirklich stimmt, was ich ja nun schon 10 Jahre sehr intensiv auch erforscht habe, aber dann will ich es jetzt wissen. Dann muss ich dem jetzt meine erste Priorität geben. Und dann habe ich mich für 2 Jahre zurückgezogen und 2 Jahre meditiert. Und in diesem ersten Jahr tatsächlich kaum was anderes gemacht. Und 2-3 Tage die Woche Taxi gefahren nachts, um mich zu finanzieren. Und den Rest der Zeit war ich isoliert und habe gesessen. Und genau, ich meine, da gibt es natürlich viel darüber zu sagen. Das war eine sehr prägende Phase. Und davon zehre ich auch, wenn ich heute Kurse gebe, dann greife ich auf vieles. Also dann ist vieles von dem, was da aufgegangen ist, einfach kommt dann sehr schnell durch. Das merke ich. Und genau. Und dann habe ich angefangen, meinen Roman zu schreiben, auch in dieser Zeit. Habe den jetzt veröffentlicht letztes Jahr. Letztes Jahr auch ein 2-jähriges Training bei Thomas Hübel abgeschlossen, weil dann auch klar war, es braucht irgendwann wieder diesen Weg zurück ins Leben. Es ist nicht nur ein Retreat, sondern ich möchte auch viel beitragen und ich habe Lust, auch in der Welt stattzufinden und viel mehr Welt in mir stattfinden zu lassen. Und dann war das ein guter Weg, wieder mehr auf Thomas Hübel zuzugehen und da so ein Training zu machen, wo wir auch mit Schattenarbeit machen und ganz viel Arbeit einfach mit Menschen und mit dem Menschsein. So. Nicht nur mit dem, was dann darüber hinausgeht, sondern dass die beiden sich so viel mehr ineinander verschränken. Ja, also das ist jetzt mal eine Art.
Ich würde gerne noch mal was nachfragen. Wenn man so, ich stehe mir vor, renommiertes Internat am Bodensee, super Abitur, die ganze Welt steht offen, Studium beginnt und dann sagst du, nö, das ist es nicht. So. Das ist ja erstmal, also 2 Fragen habe ich da. Wie hat dein Umfeld reagiert? Und die 2. Frage ist, wo hast du selbst diese innere Überzeugung, also woher warst du dir so sicher? Warum konntest du da einfach gehen? Weil ich kenne das auch von vielen, die sagen, ja, da muss man halt jetzt durch, macht es halt mal nicht so Spaß, aber wir wollen ja nachher einen Job haben oder dies oder das oder was hat dir diesen Kompass gegeben, zu sagen, nein, das mache ich jetzt einfach nicht? Und was war die Reaktion von deinem Umfeld?
Also, ich glaube, dass es für mein familiäres Umfeld oder für mein näheres Umfeld erstmal nicht so leicht war. Weil ich war schon, also ich war, als ich gerade so mein Abitur hatte, das war schon so, ich war schon ein, genau das, was du sagst, Abitur von 1,1 und Privatschule und jetzt alles und der kann so viel und der muss doch jetzt sofort und so. Also ich glaube, das war nicht so leicht zu also ehrlich gesagt habe ich meine Familie gar nicht so sehr involviert. So, tatsächlich. Also es gab nicht viel, es gab schon sowas wie, dass sie sich gefragt haben, was ich denn mache und warum ich so unerschütterlich Sachen suche. Aber ich muss auch sagen, dass es in der Zeit, auch als ich angefangen habe zu studieren, also meine Familie hat tatsächlich, oder von väterlicher Seite gibt es nicht so viel Geld, es gab einfach auch nicht so viel Unterstützung finanzieller Art. Also ich musste sowieso viel jonglieren Und das lag so ein bisschen sehr auf meinen Schultern. Also wenn du sagst, warum bin ich da nicht einfach durchgegangen? Es hätte vielleicht in einem anderen Setting, wenn da so auch ein bisschen familiärer Druck da gewesen wäre und Support, so, dann wäre das vielleicht auch, hätte es auch anders verlaufen können, dass ich an manchen Sachen noch ein bisschen länger festgehalten hätte. So, muss ich einräumen. Aber auf der anderen Seite, was hat mir den Kompass gegeben? Also wenn ich mich erinnere, wie sehr ich da am Gehen war, dann war das unerschütterlich. Ich hätte mich nicht davon abbringen lassen. Und einmal, also ich finde das eine spannende Frage, was uns denn bewegt als Menschen, überhaupt irgendwo hinzugehen. Vor allem, wenn wir irgendwo hingehen, wo es sehr unsicher ist. Und das, was ich gemacht habe, jegliche Dinge, die mich interessiert haben, mussten mich durch Gebiete führen, in denen ich mich nicht auskannte und wo es sehr unsicher wurde. Also sowohl mit Literatur als auch mit Meditation von sicherem Einkommen und all diesen Sachen, dann ist ja nicht zu reden erstmal. Und ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die mich sehr dazu geführt haben und dass die auch ein bisschen allgemein gelten für uns als Menschen. Ich glaube nämlich, dass wir uns nur dann bewegen, wenn wir entweder einen Druck spüren, weil wir merken, wir müssen. Wir haben wie so eine Entwicklungsnot und die kommt von unten, weil wir auf irgendetwas sitzen, was uns treibt. Und das ist unangenehm. Aber das heißt, ich muss. So, ob ich will oder nicht, aber ich muss. Weil es eine gewisse Form von Leidensdruck gibt. Und ich glaube, das andere, was uns bewegt, ist, dass es sowas gibt wie einen Sog. Dass wir eben einen gesunden Kompass haben oder eine gesunde Anbindung an ein Potenzial, das wir haben. Und das macht auch, dass wir gehen, auch wenn es unsicher ist, aber das zieht uns. Und ich glaube, also das ist in meinem Fall zumindest, dass ich lange Zeit, also in der Zeit zwischen 20 und 25, war ich sehr mit meinem, ich war einfach sehr, ich hatte das Gefühl, mein Selbstkontakt, das, was ich wirklich will, ist einfach so stark, dass mich das treibt. So, ich weiß, ich will schreiben, ich weiß, ich bin gut, ich kann das. Und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann kriege ich das auch hin. Punkt. Und dann mache ich auch richtig viel Geld damit. So. Und es war an manchen Stellen auch naiv, weil ich natürlich die Systeme nicht kenne, in die ich mich reinbegebe und natürlich dann auch Ernüchterungen erfahren muss, nach und nach und nach. Und gleichzeitig, glaube ich, war das in der ersten Zeit, war das vor allem dieser Sog, den ich spüren konnte. Und das ist dann das Nächste, also mit 25, ich habe ja, als ich 15 war, den Tsunami überlebt in Südostasien und hatte dann eine sehr, sehr prägende Erfahrungen und Nahtoderfahrungen, die mich dann auch initiiert haben, überhaupt in meiner Liebe für Meditation. Das kam ja nicht von irgendwoher. Es gab da einfach so eine sehr starke Initiation da drin. Und es war so ungefähr mit 25, als sich dieses Ereignis dann zum 10-Jährigen gejährt hat, dass ich gemerkt habe, ah, okay, ich glaube, es ist nicht nur Sog, sondern es ist auch Druck. Und dieser Druck braucht einen anderen Umgang als den ich bislang gelernt habe damit. Mhm. Und dann hat halt meine Auseinandersetzung, klar gab es dann meine Meditationsphase, die da ganz viel erstmal aufgemacht hat und viel mehr Ressource in mir gestärkt hat, darin zu gehen. Aber dann war klar, okay, ich brauche auch einen Umgang mit diesem Druck, weil scheinbar antwortet die Welt ja noch nicht so auf meinen Call, wie ich ihn spüre. Also ist es nicht nur, weil man kann ja auch sagen, das Leben holt uns schon ab. Also wenn ich für was gehe und ich stelle mich zur Verfügung, dann werde ich irgendwie auch abgeholt. Und wenn das aber nicht ganz einsetzt oder es immer wieder auch knirscht im System, dann ist ja gut, ich gucke mal nach unten oder nach hinten und schaue, woher denn eigentlich auch was für Energien mit mir mitgehen. So. Und ich glaube, das war und ist für mich weiterhin etwas, womit ich einfach arbeite. Was zieht mich und was schiebt mich, und mit diesen Kräften eine bewusste Beziehung zu führen. Ja,
ich finde es ganz spannend, weil du sagst, eine bewusste Beziehung damit führen. Wenn wir uns jetzt mal so mit Bildungssystemen, wir sprechen viel über Potenzialentfaltung. Und was du eben gesagt hast, ist, ich muss mir dessen bewusst werden, was mich zieht und was mich schiebt. Und vorhin hast du auch noch was Interessantes gesagt, ich suche mir einen Lehrer, zu dem ich das Vertrauen habe, dass ich von dem das lernen kann, was für mich jetzt wichtig ist. Und wenn ich mal schaue auf unser Bildungssystem, dann machen wir da ganz vieles einfach nicht. Ich kann mir weder den Lehrer aussuchen, noch kann ich gucken, was mich wirklich zieht oder schiebt, sondern ich bin ja in so einer Maschinerie drin. Und du hast ja gesagt, für dich war das die ersten Jahre auch okay bis zum Abitur. Und es gab bei dir vielleicht auch schon, vielleicht auch durch dieses Erlebnis, was du mit 15 hattest, schon eine stärkere Ausrichtung. Und gleichzeitig frage ich mich, was bräuchte es denn, damit junge Menschen von sich aus so mit sich verbunden sind und dem, was sie zieht, ja, dass sie ihrer Bestimmung auch folgen können?
Ja.
Ja, das ist wirklich so eine Frage einfach.
Genau, also ich glaube, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn wir uns das Bildungssystem, weil ich bin natürlich da jetzt auch nicht drin, ich arbeite nicht wirklich in diesem System. Und es ist einfach ein sehr, es ist eine sehr alte Struktur. Ja? Und wenn Strukturen sehr alt sind, dann sind die auch nicht so mal eben so umzuwerfen, geschweige denn abzudaten. Das ist ja, da braucht es ja ganz viel Investment, dass innerhalb von diesen Strukturen einfach neue Strukturen wachsen und die wirklich sich immer weiter auch ausbauen. Also klar braucht es das und das sehe ich auch. Auf der anderen Seite, ich habe mich heute Morgen mit meinem Mitbewohner unterhalten, der nämlich ganz viel in Schulen arbeitet. Und habe so ein bisschen mit ihm auch daran geforscht. Und was mir halt zunächst mal einfällt, und das ist ja auch das, wo ich stark involviert war und bin, zum Beispiel jetzt, als wir diesen Verein Young Vision gegründet haben, ist, dass wir, wenn wir sagen, es gibt dieses Schulsystem so, wie es ist und es braucht Updates, gut. Und der leichtere Schritt ist ja auch erstmal alternativ davon, neue Räume aufzumachen, in denen junge Menschen den Selbstkontakt stärken. Weil das ist ja das, was du auch gerade angesprochen hast. Weil in dem Moment, wo ich mich wirklich mehr spüren kann und von da an gehe, dann bilde ich ja einen Kompass, dann bilde ich ja eine Resilienz, mich auch im System besser zurechtfinden zu können, die mir erstmal nicht dienlich sind. Weil die Erfahrung, die können wir uns ja nicht ersparen. Also die gehört ja irgendwie auch dazu, dass ich in einem System, was mir nicht ganz entspricht, trotzdem schauen muss, wo ich mich dann da jetzt so gut ich kann zurechtfinde, bevor ich gehen kann oder Neues schaffe oder wie auch immer. Und ich glaube, die Wege, wie wir junge Menschen dabei unterstützen können, ihren Selbstkontakt mehr zu stärken, da gibt es wahnsinnig viel. Also Meditation ist einer davon, ja. Das, was wir bei Young Vision, was da einfach viel passiert, ist natürlich, dass junge Menschen zusammenkommen und einfach eine neue Kultur entsteht, wo das Menschsein grundsätzlich einfach neu gelebt wird. Und also ich kenne das tatsächlich, das habe ich auch noch nicht erwähnt. In meinem Fall war es ja so, dass also meine Eltern sind geschieden und mein Vater lebt seit über 20 Jahren im Ökodorf Siebenlinden. Also in einer Gemeinschaft, die einfach ein sehr anderes Setting war. Und da war ich immer wieder. Also jede Ferien war ich dort. Das heißt, ich persönlich hatte das. Meine ganze Kindheit und Jugend über wusste ich, egal wie mein schulisches, bürgerliches Setting ist, es gibt diese anderen Orte, wo ich ganz andere Sachen lerne, wo ich mich ganz anders mit Menschen auseinandersetze. Und das bringt mir enorm viel Stärke. Das macht mich irgendwie auch anders. Also ich krieg andere Fähigkeiten, die ich hier nie lernen würde. Und die fließen aber von mir jetzt wieder zurück in meinen Freundeskreis, in mein schulisches Umfeld. Und das stabilisiert mich enorm. Und das öffnet auch ganz viel. Und ich glaube, dass diese sozusagen alternativen Räume erstmal in diesen Übergangsphasen eine ganz wichtige Funktion haben, weil die Menschen stärken, weil es Verbindung schafft. Also auch, dass wir merken, wir sind nicht alleine. Ja, also ich habe ja schon mit dem Till zum Beispiel, der hier auch spricht, den kenne ich ja schon seit 7 Jahren. So, ich habe den kennengelernt, da war der 15. Das ist ein ganz herausragender junger Mann gewesen. Das war mit 15 schon klar. Und der braucht natürlich ein Setting, wo er auch Menschen trifft, die ähnlich sind wie er, und dann kann sich das ja noch viel mehr ausdehnen und vor allem kann eine andere Kultur entstehen. Und ich glaube, das ist halt das, was wir brauchen, andere Kulturerfahrungen, die wir in uns beheimaten und zu unserer Struktur werden lassen. Und dann, weil wenn wir sagen Potenzialentfaltung bedingt oder entsteht aus Selbstkontakt. Ich kann mein Potenzial nie entfalten, wenn ich meinen Selbstkontakt nicht ausdehne. Und wenn man dann älter wird, dann gehört natürlich auch Integrationsarbeit dazu. Also alles, was dem sozusagen im Weg steht, ist genauso wichtig anzuschauen wie dem, was es stärkt. Aber wenn wir da einen guten Mix finden und das für junge Leute bereitstellen, dann passieren Wunder. Also in diesem Kontext von Young Vision, die jungen Leute, die ich da jetzt seit Jahren kenne, obwohl ich da nicht so nah mehr dran bin, das muss ich auch sagen, aber ich sehe die immer wieder mal und es ist unfassbar. Also was für Menschen daran wachsen. Und da braucht es ja nicht viel. Das ist ja auch faszinierend. Also eigentlich braucht es nicht viel. Wir brauchen nur eine neue Kultur, eine neue Art von Beziehungsfähigkeit, die wir erproben, viel Experimentierfreude und einfach diese anderen Rahmen, in denen wir irgendwie, in denen wir einfach uns neu kalibrieren können. Und dann, glaube ich, hat das einen enormen Effekt auf die, wenn das zurückfließt in die Systeme, die halt, in denen wir halt auch noch stattfinden. Ja.
Kannst du noch mal so ein paar Merkmale dieser neuen Kultur beschreiben?
Also das Wichtigste, was mir zunächst kommt, ist, dass, also so wie ich das einfach auch genossen habe, ja, in meinem Freundeskreis damals und wie das bei Young Vision gelebt wird und wie, was ich auch in meinen Kursen sehr hoch halte, und zwar die, ich meine, da steckt viel dahinter, aber dass wir eine Beziehungsfähigkeit eine ganz wichtige Ressource wird. Also wie sehr, weil wenn wir auch von Bildung sprechen und von schulischen Systemen oder von Elternhäusern, dann ist ja das, was ganz oft schief läuft, dass ich mich gar nicht darauf beziehen kann, von wo du gerade schaust oder von wo du gerade mit mir sprichst. Und das ist ja aber eine ganz wesentliche Information für mich, weil wenn ich nicht weiß, von wo du gerade sprichst, dann weiß ich auch nicht, zu wem ich antworte, geschweige denn, ob da überhaupt ein sinnhafter Dialog entstehen kann. Das heißt, dass ich meinen Körper und meine Emotionen, dass ich mich ganz auf jemanden einstimmen kann und einfach mitkriege, was dich bewegt, auch hinter dem, was du sagst, dass ich dich viel ganzheitlicher in mir spüren kann und dass ich zum Beispiel, also was es ja dann auch bedingt heißt, dass ich traumasensitiv bin, ja, dass ich merke, okay, wenn du gerade, wenn dich gerade irgendwas beschäftigt und du erzählst mir ganz viel darüber und ich merke, dein Nervensystem ist total angespannt, dann geht es vielleicht gar nicht darum, was du alles erzählst, aber ich kann dir vielleicht was ganz anderes anbieten. Sagen, hey, komm doch mal her. Oder also das ist was, wo ich das Gefühl habe, dass wir das in, ich nenne jetzt immer mal wieder auch einfach Young Vision, weil das da so ein toller gelebter Kontext ist, insbesondere für junge Leute. Ja. Was ich dort sehe, ist, dass das einfach eine sehr gefestigte Kultur ist, von wir beziehen uns aufeinander, wir sind transparent mit dem, wie es uns geht, wir schaffen Raum dafür, wenn es uns nicht, wenn wir gerade nicht und wenn es uns nicht gut geht, die Bilder von dem, wie es sein sollte, haben eine geringere Priorität als so, wie es ist. Ja? Also auch zum Beispiel, das spielt ja dann auch zum Beispiel in Partnerschaften eine wahnsinnig wichtige Rolle, auch in diesen jungen Altersstufen. Was ich mir wünsche, ja, ich kann total damit connected sein und verbunden sein, was ich mir wünsche. Und wenn eine gewisse Intimität in mir aber was anderes auslöst, dann ist es ziemlich cool, wenn wir eine Kultur bauen, die würdigt, dass das einen Wert hat. Und dass das auch Teil sein darf von Beziehung. Also im Prinzip, ich glaube, in einem Satz, jetzt habe ich viel gesagt, aber in einem Satz zusammengefasst, würde ich sagen, die neue Kultur basiert darauf, dass Beziehung ein weitaus größerer Raum ist, der weitaus mehr von uns beinhalten kann und soll, damit Menschsein wieder nachhaltiges, gemeinschaftliches und stärkendes Sein ist. So. Mhm. Mhm. Ja.
Mhm. Jetzt bist du ja im Moment neben dem, dass du Autor bist. Hast du dein Buch gerade mal da? Können wir mal.
Ich will gerade schauen. nee, ich habe eine. Also, ich habe ganz viele da, dann müsste ich aufstehen. Aber ich habe meine. So sieht es aus. Das ist eine Werbekarte davon.
Metanoia.
Mhm. Metanoia, genau.
Um was geht es denn da in diesem Buch?
meine absolute Lieblingsfrage.
Ja, also was, ne, mit dem, was du jetzt alles erzählst, was ist denn dein Impuls? Was willst du denn damit in die Welt bringen?
Auch ja. Also der Kongress heißt ja auch Pioneers of Education. Ich habe mich vor ein paar Tagen hingesetzt und mich gefragt, was ist denn eigentlich ein Pionier? Weil wenn wir das schon so nennen, dann müssen wir auch irgendwie gucken, was macht denn ein Pionier aus? Und ich hatte, also was mir dazu einfällt, ist, dass ich das Gefühl habe, ein Pionier ist jemand, der vorangeht, ne, natürlich. Mhm. Und vorangehen meiner Meinung nach heißt, dass ich etwas Innovatives in die Welt bringe, was es darin noch nicht gibt. Also, dass ich dem gesamten Weltenprozess was hinzufüge, was ich nicht nur aus der Welt ziehe, sondern wie, als würde ich was reingeben, was es darin noch nicht gibt. Das, finde ich, ist Innovation. Und dann mit diesem Buch, es ist eine Synthese aus dem, was mein mystisches Verständnis, mein Verständnis von Heilung und mein Verständnis von dem, also so, im Prinzip ist es eine Synthese aus verschiedenen Bereichen, die mich einfach sehr interessiert haben, erzählt in einer ästhetischen, erfahrbaren und hoffentlich sehr, oder was ich gehört habe, sehr mitreißenden Geschichte. So. Und es geht im Prinzip um all die Themen, die mich in den letzten Jahren begleitet haben. Und in Kürze, also es ist ein junger Mann, der flieht aus Berlin und landet in Südfrankreich bei einem wohlhabenden Bekannten und zieht sich da sehr zurück. Ja, und irgendwas ist vorgefallen. Es gab eine Katastrophe in Berlin, es gab einen Todesfall. Und der junge Mann ist wie durch dieses Ereignis, wir wissen nicht genau, was es war, aber irgendwas hat so eine Disruption ausgelöst in diesem Leben, dass ihm im Prinzip die komplette Führung entgleitet. Und dann entfaltet sich so ein Kaleidoskop an Verdrängung, Stellen, Verantwortlichkeit, Menschsein. Also im Prinzip ist es eine Auslotung dessen, was Menschsein bedeutet, selbst dann, wenn uns wirklich die Hölle hochkommt. Und damit bin ich auf eine gewisse Art, also in meinem Leben ja auch vertraut. Also ich weiß, in mir zumindest gibt es ja diese, zum Beispiel jetzt den Tsunami, war einfach ein sehr einschlägiges Ereignis. Das lebt ja in mir und mir war einfach wichtig, eine Sprache zu finden dafür, wie wir als Menschen oft damit ringen, dass es einfach wirklich wehtut, was uns widerfährt und auch wie wir uns nicht ausdrücken können, weil wir ganz viel mitbringen an Erfahrungen, die nicht mal unsere sein müssen. Ja, aber wir sind ja hineingeboren in diese Kultur und ganz vieles ist schon out of order, ganz viel ist schon so im nicht mehr wirklich in einem natürlichen Fluss. Und damit zu ringen, glaube ich, ist eine ganz schön tiefe und oft sehr schmerzliche Angelegenheit. Und in diesem Polaritätsfeld unter anderem bewegt sich der Roman. Und mein Anliegen war, einfach etwas Mitreißendes zu schreiben, etwas Schönes zu schreiben, also die Sprache, der Rhythmus, alles, was diese Geschichte ausmacht, ist schon auch getragen von der Liebe für Ästhetik und für Erfahrbarkeit. Bei aller Dichte und Komplexität, die da drin steckt, so ist es sehr, also es ist hoffentlich sehr erfahrbar und sehr schön auch, auch wenn es halt manchmal sehr dunkel ist. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen auch Sprache. Also das ist ja, wenn wir keine Sprache haben für Dinge, dann geht das Kommunikationsmedium verloren. Und die persönlichere Seite dieses Buches ist natürlich, dass ich nach einer Sprache gesucht habe für etwas, was ich selbst nicht ganz fassen konnte, in dem Moment, als ich begonnen habe zu schreiben. Es ist schon eine Suchbewegung gewesen und ein Ausloten von meinem gesamten Innenkörper und zu schauen, wie trifft er denn eigentlich auf die Welt? Wenn ich das jetzt kommuniziere, wie mache ich denn das? Und, ja.
Mhm. Macht auf jeden Fall Lust zu lesen.
Gut, hoffentlich.
Jetzt bist du ja, außer dass du Autor bist, auch Lehrer, Meditationslehrer. Ja. Das heißt, du bist ja jetzt auch in einer lehrenden Funktion, Education, ja. So im weitesten Sinne. Mhm. Was ist dir denn wichtig und mit welchen Fragen? Na, du hast ja vorhin gesagt, Menschen suchen sich, und das ist ja so, wenn du erwachsen bist, dann wird dir ein Lehrer nicht mehr vor die Nase gesetzt, sondern dann suchst du dir jemanden, von dem du was lernen kannst oder lernen willst. Ja? Das heißt, mit welchen Fragen kommen denn Menschen zu dir und was ist deren Anliegen in deinem Lehrersein?
Also, meistens kommen die Leute in der Meditation mit Fragen, die, also mit, sie kommen, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn sie nicht mehr weiterkommen und oder anfangen wollen und gar nicht wissen, wie. Also gerade bei der Meditation ist es oft so ein, wie, was ist denn richtig? Wie mache ich das denn? Wie sitze ich denn? Jetzt tut mir alles weh, soll das so? Und wo ist denn jetzt dieser Buddha? Ich sehe den nicht. Ja. Und da gibt es ja ganz viel tatsächlich, was, wenn ich das auch so sage, was sehr herzerwärmend ist, wie wir sind. Ja? Weil so sind wir sind, wir brauchen dann irgendwie eine Orientierung. Und was mir wichtig ist in meinem Lehrerdasein, ist, dass was ich gut kann, ist Sachen zu sortieren. Also ich kann gut Sachen an ihren Platz rücken. So gemäß meiner Kompetenz und meinem Verständnis von den Höhen und den Tiefen, die ich so habe, ist mir wichtig, dass wenn Leute zu mir kommen und die machen eine Meditation und die gehen danach raus, dass in diesem ganzen mystischen, esoterischen Supermarkt, den wir so vor allem auch online finden, wo alles immer sofort geht und dann eine Visualisierung hier und dann bisschen Transzendenz da und dann kosten wir das und dann machen wir noch 10 Zeremonien und dann sind wir eigentlich auch durch. Nee, so. Also ich habe da, mir macht das große Freude, da zu helfen, dass wir das mehr sortieren und dass Praxis und Meditationspraxis bedeutet, ich habe ein Commitment für einen Weg, den ich gehe und der ist mal leicht, der ist mal schwierig und was da alles dazugehört, was es für Fallen gibt. Und wie ich das so gestalten kann, dass es zu einer wirklich nachhaltigen Vertiefung meiner Praxis und meines Lebens kommt. Das ist mir ein Anliegen. Und da braucht es auch nicht, oft nicht viel. Also wenn Leute dann Fragen stellen, dann mache ich ja genau das. Ich schaue mir an, woher das in denen kommt. Und natürlich, wenn meistens ist ganz viel Aktiviertheit im Spiel, dann sind verschiedene ungelöste Anteile im Spiel, dann ist wenig Raum im Spiel. Und dann muss man halt sozusagen von außen so ein bisschen schauen, okay, du kümmerst dich um deine Schattenanteile, du baust mehr Raum, du kümmerst dich um eine Praxis und dann vielleicht ist diese Praxis gut für dich, die andere Praxis, die lässt du erstmal sein. Also so, dass Systeme gestärkt werden, ihren Selbstkontakt auszubauen, klar zu machen, was da alles dazugehört. Und oft hat es auch so eine Qualität von, das ist schon okay, dass es dir so geht. Das gehört schon dazu. Mir geht es auch so und wir müssen gewisse Schwierigkeiten auch auf dem Weg erleben. Da kommen wir nicht so ganz drum rum. Genau, also ja, ich stimme mich ein auf die Leute und schaue, dass ich sortieren kann und dass die Systeme gestärkt werden. Und vor allem tatsächlich, und das ist mir jetzt, da ich ja jetzt gerade sehr viel in Berlin arbeite, ist es mir ein großes Anliegen, dass wir in allen Kursen, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe und auch jetzt neu beginne in der neuen Saison, ich beginne sehr stark mit dem Körper. So, weil die Entkörperung unserer Kultur hat so eine signifikante Konsequenz für wie diese Kultur sich, was, also wie die Schattenseiten dadurch am Leben erhalten bleiben und wir nicht innovationsfähig sind oder wirklich im Kontakt. Und deswegen ist mein erstes Anliegen immer, diese Kohärenzherstellung von physischem Körper, emotionalem Körper, mentalem Körper, dass das Ganze hier überhaupt wieder mehr und mehr ein Ganzes wird und wir gleichzeitig daran bauen, dass wir mehr Raumressource bekommen, dass ich da schon auch die Koexistenz von einem weiteren Feld wahrnehmen kann und meinen Schmerz oder und meinen Körper. Das geht schon beides, aber wir brauchen dieses Gefäß und das zu bauen. Das sehe ich halt, dass das sehr kurz kommt in vielen, in diesem esoterischen Supermarkt gibt es oft, also da kann man sich das immer so zusammensuchen und am Ende entsteht aber nichts, was mich wirklich kohärenter werden lässt. Und ich glaube, dass eine gewisse Kohärenz, und da gehört auch meine mentale Schulung dazu. Also es ist nicht nur, ich muss schon auch lernen, wie ich Dinge interpretiere. So, vor allem, wenn ich dann in höhere Zustände komme, da steht ja nirgendwo geschrieben, was los ist. Also wenn ich eine subtile Realisation habe, dann steht es da nirgends und dann komme ich danach vielleicht raus und dann ist meine Struktur und mein ganzer Körper noch mehr aufgewühlt als vorher. Und da braucht es, glaube ich, einfach körperliche Verankerung, emotionale Reinigung und dann eine mentale Schulung, dass das Ganze kohärent wird und klar in dem, wohin es geht und womit es, wie es Sachen interpretiert. Und dann können auch noch höhere Sachen landen. Aber oft wird es so ein bisschen übersprungen und vermischt und dann entsteht ein Kauderwelsch. Und tatsächlich funktioniert es bei jungen Leuten, also die Erfolge oder die, wie wir das bei den jungen Leuten immer gemacht haben und sehen, wie die darauf antworten innerlich, ist mit einem ganz großen Ja. Also wir bilden da ja auch Sachen aus in uns, glaube ich, wo wir von Grund auf einfach eine große Sehnsucht mitbringen. Und wenn wir das als Kinder nicht lernen, was wir für Geschenke haben und wie wir fühlen und sehen können und visionieren können, dann müssen wir das halt irgendwann nachlernen. Und in der Schule lernen wir es nicht und in der Universität auch nicht. Also
wärst du denn dann, wenn ich dir so zuhöre, ich meine, es gibt ja mittlerweile so einige Projekte, die sagen, ja, Meditation sollte ein Fach werden in der Schule oder so ein Schulfach oder ja, damit kann man sich dann besser konzentrieren und so weiter. Also hast du dir mal Gedanken gemacht, wie wäre das, wenn alle meditieren müssten?
Also ich glaube, dass es auf, also was immer interessant ist, ist halt, was ist der Selling Pitch? Wie versuche ich das zu verkaufen? Was ist der Benefit? Weil die Meditation wird ja oft für die verschiedensten Sachen, je nachdem, was der Zeitgeist ist und was die Zielgruppe ist, verkauft man das halt anders und findet andere Results, die wir dann wollen und wegen denen wir das dann machen. Und deswegen zunächst einmal muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein, wofür man die Meditation verkauft. Dass man das einfach, man kann das machen, aber man sollte sich dessen bewusst sein und ein bisschen im Blick haben, wohin sich das entwickelt, wenn man das nur verkauft, wegen, zum auch bei der Mindfulness, bei dem Mindfulness-Trend ist ja auch so ein Beispiel, wo einfach das zieht bei uns Westlern gut und dann ist es auch okay, wenn das dazu führt, dass wir das machen, super. Und die Tiefe von dem, was Meditation ist, geht natürlich weit darüber hinaus.
Also du meinst mit Verkaufen so nach dem Motto, du wirst leistungsfähiger.
Richtig,
du bist genau. Noch besser konzentriert.
Richtig, genau. Genau, weil dann, wenn wir das sozusagen, wenn ich das so wieder in die Schule trage, dass es den und den Zweck hat, dass du dann auch bessere Noten hast und dich besser konzentrieren kannst und all die Sachen, dann ist ja unter Umständen, kreiere ich ja aus der gleichen Enge, die vorher schon da ist, jetzt nur, also ich kreiere die gleiche Enge weiter und nutze halt jetzt ein anderes Tool. Das hat dann vielleicht schon einen positiven Effekt, aber es führt nicht dazu, dass ich von Grund auf von woanders mich darauf beziehe. Und mich von Grund auf woanders darauf zu beziehen, würde bedeuten, zum Beispiel jetzt einen anderen Pitch zu wählen, sondern zu sagen, hey, Meditation für euch Schüler, das ist was, da geht es jetzt nur um euch. Das ist nur für euch. Wir machen das, wir etablieren das, wir experimentieren da und da geht's was, damit ihr euch mal ein bisschen kennenlernen könnt. Und das ist jetzt mal ganz egal, was wir damit machen. Das hat noch keinen Aim. Das muss noch nicht für irgendwas benutzt werden. Aber wir können ja mal schauen, wie das ist, wenn ich nur mich spüre. Und das ist lustig, was mir gerade einfällt, ist, in der 5. Klasse saß ich mal da und wir hatten so eine Runde und sollten irgendwie sagen, was uns fasziniert. Und ich glaube, ich war 10 Jahre alt und dann habe ich gesagt, mich fasziniert, dass ich diese Hand bewegen kann und ich gar nicht weiß, wo in mir ich die Entscheidung, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich das mache, passiert es. Aber mich fasziniert diese Einheit von meiner Entscheidung und meiner Aktion. Und ich habe sowas gesagt und alle haben mich angeguckt und waren, was sagt er da? Auch meine Lehrerin, also woher? Ja? Und wenn es sozusagen, ja, wenn ich einen Raum gehabt hätte, wo ich in der Schule sozusagen wo dieser Teil von mir genährt ist, spielen kann, ausprobieren kann und wo es eine Führung gibt. Super, dann auf jeden Fall. Dann denke ich, Meditation in Schulen ist wunderbar. Aber wir müssen aufpassen, wofür wir es entfremden und wofür wir es wollen. Weil das ist dann nicht nachhaltig. Dann muss das wieder crashen. Weil wenn das aus der Enge kommt, dann taucht die dann auch wieder auf.
Mhm. Ja, das finde ich gerade ganz, ganz interessant. Es gibt ja diese neuen Intelligenzen nach Gartner, so Entwicklungslinien, mathematisch-linguistisch, mathematisch, sprachlich-linguistisch und so, da gibt es verschiedene Intelligenzlinien. Und die spirituelle ist auch, oder existenziell ist auch eine Intelligenzlinie. Und die Frage ist ja, wie können wir Schulen gestalten, dass wir im Prinzip für alle diese Intelligenzlinien Angebote machen können.
Ja.
Und vielleicht reicht es dann nicht im Religionsunterricht oder im Ethikunterricht mal darüber zu sprechen, was Nächstenliebe ist, sondern nochmal tiefer einzutauchen. Ne?
Mhm. Ja, ich glaube, da hat ja die Psychologie in den letzten, ich meine, im Prinzip in den letzten 40, 50 Jahren wirklich einige Sachen rausgefunden, die zum Beispiel diese Intelligenzlinien, aber dann auch zum Beispiel die, dass wir uns in Spiral Dynamics oder andere Modelle, die einfach zeigen, wie wir durch verschiedene Interpretationen von Wirklichkeit uns durchentwickeln, dass es ein archaisches Bewusstsein gibt, ein magisches, ein mythisches, rationales und so weiter. Diese Verständnisse in der Psychologie haben ja dieses innere Flachland, auf dem Schule mal gebaut wurde, ja viel dreidimensionaler eigentlich aufgemacht. Wenn wir dem wirklich Gerechtigkeit, also wenn wir dem gerecht werden wollen, dann müssen wir ein komplett anderes System bauen. Das stimmt schon. Weil die, wenn man in der integralen Szene schaut, was so, wie wir mit diesen Intelligenzlinien umgehen, dann ist es genauso. Ich schaue, okay, was sind meine Kernstärken? Was sind die Sachen, auf die ich richtig Bock habe? Super, fördern. Was sind die Sachen, die mir so Schwierigkeiten machen, wo ich vielleicht so unterentwickelt bin, dass ich mich da auch drum kümmern muss, damit die mir nachher nicht die Show vermasseln. Und diese Sachen so ein bisschen auf beide zu fördern, und da entsteht ja, gibt ja dieses Zitat von Einstein, wenn du einem Fisch, von einem Fisch erwartest, er soll den Baum hochklettern, dann hat das Gefühl, er ist doof oder sowas. Ganz einfach ausgedrückt. Ja, genau. Also dieses viel mehr, und da kommt ja dann aber eben auch wieder die Beziehungsfähigkeit ins Spiel, weil wenn ich wirklich fühlen kann, was ein Kind, wer ein Kind ist, weil das ist ja, dann nähre ich ja auch diesen Selbstkontakt und dann kann ich auch fühlen, was jemand braucht. Und klar sind Schulen, liefern momentan einfach nur ein sehr eingeschränktes Spektrum von dem, was Kinder brauchen, damit sie ihre einzigartige Qualität und, also einmal ihre einzigartige Qualität ausbilden können und dann dass ich mit dem, was mir schwerfällt, brauche ich halt auch einen Platz. Ich brauche einen Platz in der Welt, wo ich mit dem, wo es mir wirklich schwerfällt, landen kann, gefühlt werde und mich darin entspannen kann, dass das auch okay ist. Und das liefern ja oft weder Schulen, wenn es das zu Hause auch nicht liefert, auch nicht ausstattet, dann verkümmert ja. Also dann verkümmere ich dann darin und dann wird es richtig... dann tut es richtig weh, tatsächlich. Also, und ich glaube, also sowohl die feminine Qualität von, okay, wir brauchen auch solche haltenden Felder, wo wir ganz landen können mit unseren Schwierigkeiten. Und wir brauchen eine viel präzisere Förderung von den Intelligenzen, die einzelnen Leute mitbringen. Mhm. Sehe ich auch so.
Mhm. Ja, das ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt. Wo wir auch in der Lernkulturzeit immer schauen, was braucht denn ein Lehrer der Zukunft? Wie vermitteln wir denn genau diese Kompetenz, Menschen so zu sehen, wie sie sind oder wie sie werden wollen? Das ist so eine ganz zentrale Frage. Und das ist meiner Meinung nach eine Basiskompetenz eines, ja, vielleicht Lernbegleiters. Ja? Also nicht jemand, der sein Fach vermittelt, sondern der wirklich diese Potenziale erkennt oder diese Hauptintelligenzlinien und dann auch sagt, ja, okay, und da stärke ich, und da brauchst du aber auch, genau wie du gesagt hast, diesen Raum von Halten und erstmal vielleicht Entspannung, bevor dann da genug Kraft ist, sich auch diesen Dingen zu widmen. Ja.
Ja.
Also im Prinzip so ein Stück weit eine Bewusstseinsentwicklung. Und da ist ja Meditation nicht mal das schlechteste Werkzeug auf dem Weg dahin.
Ja. Ja, und also ich bin sicher, dass das vielleicht auch noch von anderen Leuten eingebracht werden kann, aber das ist, weil das so allgemein, also in den Kreisen, mit den Menschen, mit denen ich so arbeite, ist es schon sehr weit verbreitet. Ich sage es trotzdem, dass diese Polarität von, dass ich mich ganz zugehörig fühlen kann und dass ich was werden können will. Also ich will mich zugehörig fühlen und ich will was werden können. Gerald Hüthe hat das mal beschrieben als die zwei Grunderfahrungen des Menschseins, weil wir das schon als Embryo im Bauch haben. Wir sind zugehörig, ich gehöre dazu und ich darf mich aber entwickeln. Und spannend ist halt, wo wir oft lernen, dann durch traumatische oder schwierige Erfahrungen das eine für das andere zu opfern. So, wenn ich mich nicht ganz zugehörig fühle, oder wenn ich nicht, also es ist so spannend. Also auch wenn ich mit Menschen arbeite, das ist oft ganz, dann gibt es 3, 4, 5 Verdrehungen auf unterschiedlichen Altersstufen, wo das unterschiedlich hin und her geswitcht wird. Und dann darf ich nicht rausgehen, weil wenn ich jetzt rausgehe, dann verliere ich mein Zuhause. Also bleibe ich kleiner, als ich bin. Und das tut aber weh und das macht Druck und dann macht mich das ärgerlich und dann weiß ich gar nicht, wohin ich soll. Und auf der anderen Seite muss ich mich unbedingt entwickeln, also weil ich gar nirgendwo dazugehöre. Und deswegen meine ich eben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das von beiden Seiten angehen und viel mehr Zuhause schaffen für Menschen und viel mehr, das ist ja auch das, was dann zum Beispiel in Young Vision passiert. Wenn junge Leute da so einfach wissen, da gibt es einen Kreis, wo ich mich anders zeigen kann, wo ich anderen Austausch habe und wo, wenn es mir wirklich schlecht geht, ich immer noch hin kann. Oh, dann kann ich auch mal ausatmen. Dann kann ich auch wieder in der Schule anders damit umgehen, wenn es hier nicht ist. Ja? Und ich glaube, also ich sehe das zumindest auch, dass wenn Sachen heilen in der einen oder wo auch immer die kaputt gegangen sind, aber wenn die wirklich heilen, dann entsteht danach immer mehr Verbindung nach unten. Ich fühle mich mehr zugehörig zu mir, zu meiner Familie, meinem Raum, zu der Welt. Und ich habe einen viel stärkeren Drive, mich zu beteiligen. Und ich möchte plötzlich wieder viel mehr werden. Und dann ist auch Begeisterung im Spiel. Und was anderes, was Gerald Hüther ja immer so toll sagt, ist, wir lernen nur, wenn wir begeistert sind. So. Und wir brauchen das, dass wir sagen, ach, da ist mein Feuer. Ah, oh, okay, let's go. Geil. Ja. Und ja. Also da kommt es bei mir auch sofort rein. Ja.
Ja, schön. Ich glaube, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Wenn du mal schaust, gibt es noch irgendwas, wo wir noch gar nicht, was wir noch gar nicht gestreift haben, was dir vielleicht noch wichtig wäre, so ein Anliegen für dich, was du gerne noch mitgeben würdest? So, das wäre das eine. Und die nächste Frage, die sich daran anschließen könnte, was sind so deine nächsten Herausforderungen, die auf dich warten?
Ja.
Deiner Potenzialentfaltung.
Meine eigene Fantasie. Ja, mir ist tatsächlich eine Sache, hat mich in den letzten Tagen beschäftigt, als ich mich einfach auf diesen Kongress auch so eingestimmt habe. Und das ist was mir, wenn ich mit Menschen arbeite, begegnet und was mir insbesondere für junge Leute, glaube ich, was sehr wichtig ist. Und zwar vor allem für eine neue Lernkultur. Ja? Und das nennt sich, also das gibt so auch ein theoretisches Konzept dazu, das geht auf Antonowski zurück, das heißt die salutogenetischen Faktoren zur Kohärenzerzeugung. Und das bedeutet im Prinzip nur, dass wir Menschen immer einen gewissen Grad an Kohärenz brauchen, um uns sicher, offen, lernfähig, intim, neugierig, also was auch immer wir ausdrücken wollen in einer gesunden Art und Weise, braucht, dass ich eine Kohärenz habe. Genauso wie mein Körper ja wie eine, der ist ja physisch jetzt mal kohärent zusammen. Ja, der fliegt nicht in Einzelteilen durch den Raum, sondern es ist ein Körper. Und was es braucht, glaube ich, oder nach diesen Faktoren, ist, dass Kohärenz dann entsteht, wenn erstens die Welt muss zu einem gewissen Grad für mich verstehbar sein. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass die zum Beispiel globalen Zusammenhänge so komplex und vielschichtig und verheimlicht sind, dass ich im Prinzip gar nicht verstehe, wie unser Finanzsystem oder unser Energiesystem oder wie was auch immer welches System funktioniert, dann führt es zu einer Fragmentierung, zu einem Gefühl von Machtlosigkeit, zu einem Rückzug und nicht zu einer Partizipation und nicht zum Gefühl von Kohärenz. Das heißt, Verstehbarkeit ist der erste Faktor. Der zweite ist, ich muss ganz tief davon überzeugt sein, dass die Welt gestaltbar ist. Ich muss das Gefühl haben, ja, ich kann mitgestalten und das, was ich beitragen möchte, kann ich so, dass dieser gesamte Weltenprozess sich einfach entwickelt und ich mache mit. Ja? Wenn ich auch das Gefühl nicht habe, dass ich eine Gestaltungsmacht habe, tritt der gleiche Effekt auf: Depression, Fragmentierung, Rückzug. Und das dritte ist, der dritte Faktor, Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit, ist, dass die Welt sinnhaft sein muss. Zu einem gewissen Grad muss ich davon überzeugt sein, dass das, was passiert und dass das, was ich auch beitrage, sinnhaft ist. Und mir fällt einfach auf, dass, wenn ich jetzt erst auf die Schule gucke, dass zum Beispiel durch diese Bewegung Fridays for Future, ja, dass da, also auch in, wenn ich habe mit verschiedenen Leuten geredet, die da ein bisschen Teil davon sind, und dieses Gefühl, was manche Schüler da haben, ist, ah, okay, ich habe zu einem gewissen Grad verstanden, dass es eine Notwendigkeit hat, cool. Ich habe Bock, da mitzugestalten, ich muss und ich finde es sinnvoll. Und was es macht, ist, also ich kriege jetzt Gänsehaut, aber was es macht, ist, das schafft was, wo ich wirklich befähigt werde, rauszugehen und zu tun. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir anfangen, nach diesen drei Sachen auch Ausschau zu halten. Wo hat denn jemand das Gefühl, er versteht es nicht und zieht sich zurück oder kann nicht gestalten oder es ergibt keinen Sinn? Weil das sind alles drei Symptome, die auftreten, wenn wir nicht mehr an unserem Platz sind, wo wir mitmachen wollen. Und das ist wichtig und das erlebe ich dann halt zum Beispiel auch in meinen Kursen. Wenn Leute meditieren, ist es ja das Gleiche. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wie ich es machen kann und ich weiß auch gar nicht, ob es was bringt. Also im Prinzip sind das die drei Fragen. Und wenn ich Leute darin supporten kann, zu sagen, cool, es ist mega einfach, es ergibt Sinn und so kannst du es machen und dann komm nächste Woche wieder und wir sprechen drüber, dann passiert was anderes. Und dann, ja, also das ist mir wichtig für, ich glaube, das ist so eine Kerninfo und die kommt bei mir seit Tagen jetzt immer wieder und die ist grundsätzlich, finde ich das sehr inspirierend. Ja. Mhm. Genau.
Ja, danke.
Ja.
Und deine nächste Herausforderung.
Genau, meine Herausforderungen sind, also dadurch, dass dieser Roman letztes Jahr erschienen ist, das war natürlich eine riesige Sache, der läuft jetzt auch weiter. Ich habe auch Lust, dass das noch viel größere Wellen zieht und dass der auch in den integralen Szenen und in allen möglichen Szenen und therapeutischen Szenen so einfach viel mehr, dass da noch viel mehr Kommunikation stattfindet. Mhm. Auf der anderen Seite hat das aber auch eine schöne Lücke hinterlassen und ich bin davon jetzt auch befreit und das Ding ist weg und 5 Jahre Arbeit sind in der Welt und können eigentlich auch selber gehen. Und deswegen an der Schwelle, an der ich gerade stehe, ist, dass ich in diesem Jahr mega viele neue Kollaborationen machen möchte und viel mehr Workshops. Und ich merke einfach, also für mich persönlich tatsächlich meine persönliche Entfaltung profitiert enorm davon, wenn ich mich in Gruppen setze und Gruppen leite. Also da kommen meine Qualitäten einfach viel mehr zur Geltung, als wenn ich jetzt hier das nächste Buch schreibe an meinem Schreibtisch. Und genau, deswegen habe ich total Lust, Leute in Prozessen zu begleiten, Gruppenprozesse zu führen. Natürlich alles sehr basierend auch auf meiner meditativen Kompetenz, dass das Hand in Hand geht, aber dass Meditation und Prozesskompetenz, dass das so wie so ein warmes, klärendes Ganzes ergibt, das wir immer wieder aufsuchen können, in dieser, zum Beispiel hier in Berlin, in dieser Stadt, weil ich bei all den Angeboten, die ich so sehe, oft vermisse, dass diese Räume wirklich offen sind für eine Verschränkung von einer meditativen Tiefe und von einer menschlichen, präzisen Bezogenheit, dass wir die Sachen so zusammenbringen. Das hat für mich einfach eine große Schönheit und ich für mich selber bin wie so eine Forschungs, wie so ein eigenes Forschungsfeld darin. Mein eigener Weg war das ja. Also mal 2 Jahre zu mich einfach nur der Meditation zu widmen und mich nicht auf irgendeinen Mensch zu beziehen, war sehr wertvoll. Aber das jetzt auch wieder, also mein eigener Weg hat das ja auch synthetisiert und vereint es mehr und mehr. Und da habe ich total Lust drauf. Und genau. Also ich bin gespannt, Leute wollen immer meditieren, aber dann, dass sie dann auch wirklich dabei bleiben und dann durch die Schwierigkeiten dann auch wiederkommen, sind interessante Herausforderungen, weil ich möchte nicht so marktschreierisch Werbung machen und mache jetzt gerade viel auch online, dass ich einfach versuche, die Arbeit, die ich mache, immer mal wieder in Videos vorzustellen, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Und genau, ja. Also da habe ich Lust zu und das sind tatsächlich Schwellen, weil man muss jeden Tag ran und jeden Tag nochmal neu nach außen und gucken, wo, dass die Leute, die einen brauchen, einen auch finden.
So. Ja, danke. Danke für das Interview und danke für die Arbeit, die du da auch machst in Berlin. Und bin gespannt, von dir zu hören, wie es weitergeht. Und ja, dann danke ich dir heute für diese Reise, für das Interview, für deine Einsichten.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und bin sehr gespannt auf die ganzen Beiträge. Also sehr gute Arbeit. Ja. Danke. Dankeschön, Silke. Hm.